Sebastian Vettel, so aggressiv wie noch nie? Wie gut ist der neue Rennkalender der Formel 1? Und welchen Einfluss haben die Änderungen auf die Formel 1, die uns aktuell erwarten? Und damit hallo zusammen, hallo in die F1-Welt, hallo Christian.
Hallo Stefan, schön, dass du es gesagt hast.
Ja, wunderbar, war auch der erste Versuch. Wie natürlich auch ihr nur im ersten Versuch eure Fragen tippt, die ihr uns eingesendet habt, die wir nun endlich wieder zum Saisonstart für euch beantworten wollen. Vielen Dank dafür, dass ihr so viele Fragen uns gestellt und geschickt habt, dass wir gleich zwei Doppeldaumen, Christian kann nur einen Daumen geben, weil...
Muss man trinken.
Ist am Trinken noch. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, denkt immer daran, Hashtag AskMSM, dann einfach in die Kommentare die Frage stellen und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dabei. Wir behandeln aktuell in den kommenden Q&As hauptsächlich Themen zum Saisonstart in Österreich. Und da fangen wir doch am besten gleich an. Wenn ihr sehen wollt, ob eure Fragen dabei sind, dran denken, Kanal abonnieren und da steht das Ding, die Glocke anklicken. Und schon bekommt ihr immer Infos, wann unsere neuen Videos und Q&As online gehen. Und dann seht ihr, ob die Frage dabei ist, wie die von Twitch Car Freak. Denn der hat gefragt, denkt ihr, dass Vettel die Saison skrupellos und ohne Rücksicht auf Verluste im Team und gegen seinen Teamkollegen fährt? Passend dazu hat Lukas Stackel gefragt, denkt ihr, dass das Duell zwischen Vettel und Leclerc dieses Jahr eskaliert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Sebastian dieses Jahr irgendetwas sagen lässt. Falls Ferrari um den Titel fährt, dürfte das sehr spannend werden. Und Patrick hat auch noch passend dazu gefragt, werden wir 2020 den aggressivsten Vettel seit Jahren sehen? Und wenn ja, wie sehr kann sich Leclerc vom Speed her noch steigern im zweiten Ferrari-Jahr?
Also,
eine Anschlussfrage, aber Christian, fangen wir mal an mit Vettel und aggressiv.
Also zum Thema eskalieren, ich würde sagen, es ist schon längst eskaliert und den aggressivsten Vettel seit Jahren. Ich fand ihn in den letzten Jahren im Auto auch schon ganz schön aggressiv, also das mal wegzuschicken, aber Vettel Leclerc, also wenn es auf der Strecke noch eine Eskalationsstufe drüber gibt, dann ÖH. Weil also was da im letzten Jahr schon los war, auch wenn sie es immer gesagt haben, ja, die Chemie zwischen beiden stimmt und so weiter, sie verstehen sich, was auf der Strecke passiert ist. Also das fand ich schon heftig. Ich rede jetzt nicht nur von der Kollision dann in Brasilien, sondern hauptsächlich das, was da in Russland passiert ist, ja. Als Sepp sich nicht an Absprachen gehalten hat, ganz offensichtlich nicht an Absprachen gehalten hat.
Und umgedreht bei Leclerc das Gleiche.
Ich fand Monza, jetzt kommen wieder alle und sagen, wir bashen Vettel, aber ich fand Monza, was Leclerc da gemacht hat, bei weitem nicht so schlimm wie das, was Sepp in Sochi gemacht hat, weil Monza war ein allgemeines Chaos und da hat sich Leclerc mit in dieses Chaos mit eingereiht. Natürlich war es nicht die feine englische Art oder die feine monegassische Art, sollte es die geben, aber es war bei weitem nicht so schlimm wie das, was Sepp in Russland gemacht hat. Also eine Teamstrategie, die von Anfang an so geplant war, dann einfach komplett ignoriert hat, ohne dass es einen Anlass dafür gab und so hat er das Team auch noch den Sieg am Ende gekostet. Also das war schon noch eine Nummer härter. Also eskaliert ist es auf jeden Fall schon, aber die Frage ist, wird es noch mehr, noch krasser eskalieren?
Und wird er noch mehr das Ganze drauf ausrichten, wie es hier auch heißt? Man muss es ja nicht gleich zum Eskalieren kommen lassen, aber wir haben ja auch...
Doch, das Eskalieren.
Wir haben ja hier auch die Worte skrupellos, ohne Rücksicht auf Verluste und hier unten den aggressivsten Vettel. Das ist vielleicht noch die positivste von den drei Formulierungen dabei. Wie sieht es da aus? Wird da Sebastian vielleicht ein bisschen mehr zur Sache gehen?
Also teamintern glaube ich auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der da irgendwie noch zurücknehmen wird. Ich glaube, zwischen ihm und Ferrari, das hat er jetzt eingesehen, das hat dann am Ende leider nicht so funktioniert, wie er sich das alles erhofft hatte. Und deswegen, ich glaube kaum, dass es da noch irgendwelche Absprachen oder so geben wird. Du hast ja auch Toto Wolff gehört. Der hat ja gesagt, wir hätten es anders gemacht. Wir hätten nicht zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist nicht unsere Fahrerpaarung für nächstes Jahr, weil da weißt du, mit Teamstrategien und so weiter brauchst du da jetzt nicht mehr kommen, weil ein Fahrer von beiden hat eben nichts mehr zu verlieren und das ist der Sepp. Ob er dann im Zweikampf mit anderen aggressiver sein wird, weiß ich nicht. Ich fand ihn, wie gesagt, schon die letzten Jahre relativ aggressiv und er ist damit ja nicht so weit gekommen mit dieser Aggressivität und da ist es dann doch so, if you want to finish first, first you have to finish. Ich glaube, das hat er sich die letzten Jahre vielleicht auch oder mehr einprägen können dann nach Vorfall um Vorfall. Deswegen glaube ich, im ganz normalen Zweikampf wird sich da für ihn nicht so viel ändern.
Das ist vielleicht das Wichtigste dabei. Vielleicht ist dieses Aggressivsein nur, weil er jetzt bei Ferrari weg ist, gar nicht so gut. Vielleicht würde das dem Ganzen eher nur noch mehr schaden, weil wir haben ja gesehen, wenn er sich da so ein bisschen in diese Spirale reinsteigert, dass es die letzten Jahre dann Probleme gegeben hat. Und dass es eben nicht so hundertprozentig funktioniert dann. Und jetzt kann er eigentlich im Gegenteil das, was wir auch schon gesagt haben, eher frei auffahren. Okay, er weiß, wenn er jetzt dieses Jahr hier nicht Weltmeister wird, das Auto sah bei den Tests schon nicht so super aus, dass man sagen kann, oh, die sind der absolute Favorit. Mercedes hingegen und auch Red Bull sahen besser aus, deswegen kann man da schon mal sagen, ist es nicht ganz so schlimm, wenn er nicht Weltmeister wird. Dann der Druck, er ist jetzt eh schon von dort weg, sie wollen ihn nicht mehr. Also muss er sich nicht mehr diesen Druck machen und dann muss dann vielleicht auch nicht auf Teufel komm raus aggressiv reingehen und in jedem Zweikampf irgendwo reinstechen und dann dreht er sich oder fährt irgendjemand in die Karre.
Ja, ich finde, Flo hat das ganz schön analysiert in unserem letzten Livestream oder vor ein paar Wochen im Livestream. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, man ist schon ganz durcheinander. Hat er gesagt, wenn du versuchst, noch mehr zu geben, das funktioniert dann nicht, weil du bist eigentlich eh schon am Limit. Und deswegen, ja, bin ich da auch bei dir, dass es da wenig bringt. Der Druck, der ist tatsächlich weg und ich glaube, das könnte ihn auch ein bisschen befreien, weil auch wenn er vierfacher Weltmeister ist, ich finde schon, wenn man in die Historie schaut, dass unter Druck hat er nicht so richtig gut funktioniert. Da hat er schon öfter mal Fehler gemacht, auch zum Beispiel in den WM-Finals 2012, gleich mit Bruno Senna da in Brasilien, glaube ich, zusammengestoßen. Ja. Gut, kann man jetzt auch wieder über die Schuldfrage und so weiter diskutieren, aber so unter Druck hat er meistens nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Vielleicht läuft das jetzt nochmal besser dann.
Genau, und wenn wir uns jetzt hier diese Punkte anschauen, skrupellos oder ohne Rücksicht auf Verluste, also skrupellos wird er garantiert nicht vorgehen, denn das ist jetzt auch nicht unbedingt Vettel. Das heißt, aggressiv, ja, es dem Teamkollegen oder dem Team beweisen, ja, aber deswegen irgendwie ihn abschießen absichtlich wird jetzt auch nicht passieren. Also so weit wird es auch nicht gehen. Eskalieren hast du schon angesprochen, ja, mal schauen. Aggressiv auf jeden Fall, aber ob es der aggressivste Vettel seit Jahren sein muss, zweifeln wir jetzt erstmal an. Vielleicht wäre das gar nicht so gut. Und dann noch der letzte Teil der Frage von Patrick. Wie sehr kann sich Leclerc im zweiten Jahr vom Speed her noch steigern? Das ist vielleicht durchaus auch wichtig in dieser ganzen Angelegenheit.
Ja, ich glaube nicht, dass da noch so viel Luft nach oben war. Also ja. Der war ja letztes Jahr schon vom Speed her richtig bei der Musik, sagen wir es mal so. Ich glaube, es ist eher die Fehlerquote, die er ein bisschen abstellen muss. Weil da war ja doch noch einiges dabei, wenn ich an Baku denke oder an Budapest. Oder da waren schon ein paar Fehler dabei. Ich glaube, das ist auch Umstellung, neues Team, neue Abläufe und so. Vielleicht macht das bei ihm dann auch noch ein bisschen zusätzlicher Druck und so weiter. Man kennt ihn ja, er selbst ist, glaube ich, der Kritischste mit sich selbst. So kritisch, wie man nur sein kann mit sich selbst, hat BR10 da auch bei uns ganz schön im Interview mal gesagt, dass er so einen Fahrer noch nie erlebt hat. Und vom Speed her, glaube ich, ist da, wie gesagt, nicht mehr so viel Luft nach oben. Da ist er schon bei 98, 99 angekommen. Oder wie siehst du das?
Ich meine, wir sind in der Formel 1. Es gibt immer noch mal Verbesserungspotenzial, sowohl bei der Technik als auch beim Fahrer. Nicht umsonst studieren die Daten so lange und schauen, wo sie noch mal 2 Millimeter später bremsen können, übertrieben gesagt. Das heißt, solche Verbesserungspotenzial ist sicherlich da. Aber dass er jetzt plötzlich noch mal eine Sekunde schneller wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ist ja auch nicht nötig. Er ist ja schon schnell genug. Also das hat er bewiesen. Und ja, leider hat man ja letztes Jahr auch gesehen, dass er nicht so viel nachlegen muss, um Vettel zu schlagen. Das heißt, sie waren da eh schon gleich auf oder teilweise Leclerc die Nase vorne. Das heißt, da wäre es dann eher an Vettel tatsächlich, um nochmal ein bisschen was nachzulegen, wenn er vielleicht mit dem Auto besser zurechtkommt. Das ist vielleicht eher noch die Frage, wie gut passt das ja angeblich jetzt ein bisschen geänderte Auto zu den beiden Fahrern?
Ja, aber das zweifle ich sowieso an. Ich glaube, das ist größtenteils eine Ausrede von Ferrari auf den jetzt schwächeren Motor. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
Vielleicht verändert auch der Motor irgendetwas an der ganzen Fahrbarkeit und der ganzen Geschichte.
Ja, auf der Geraden auf jeden Fall.
Wenn ihr noch mehr über Vettel und Ferrari wissen wollt, denkt dran, unsere neue Printausgabe ist jetzt bald im Handel erhältlich und natürlich könnt ihr sie auch bestellen, dann kommt sie direkt zu euch nach Hause hereingeflattert. In der Beschreibung ist der Link dazu, einfach draufklicken, bestellen. Super schöne Geschichte, unser Heft, ihr unterstützt uns, wir haben das aktuelle Heft noch nicht da, denn kleines Geheimnis verraten, es ist gerade eben ist der Umschlag in den Druck gegangen. Das heißt, wenn ihr das seht, ist es nicht mehr lange und dann könnt ihr das Heft in den Händen halten und wie Christian es immer macht, einfach mal dran schnüffeln.
In der Zwischenzeit muss ich immer am Kaffee riechen. Aber wenn ihr euch das bestellt, dann könnt ihr auch schön gemütlich Kaffee trinken und das wird zu euch nach Hause geliefert.
Müsst ihr nicht und dabei schön darin schmökern. Das ist doch perfekt geeignet, um die Wartezeit bis Österreich zu überbrücken. Also dran denken, das neue Heft unter anderem mit einer Geschichte Vettel Ferrari. Warum ist das Ganze in die Brüche gegangen? Da hat Christian nochmal wunderbar recherchiert und alles zusammengefasst.
Und keine Angst, ich habe nicht nochmal damit losgelegt mit Ungarn letztes Jahr und dass das eine blöde Frage war oder sowas.
Nee. Nein, der Satz kommt darin nicht vor. Ich hätte ihn sonst auch rausgeschrieben. Und wir haben natürlich noch mehr Fragen von euch bekommen zum Saisonstart. wollen wir uns von Hungriger Hugo eine Frage anhören. Wie gefällt euch der neue Rennkalender? Wieso werden Strecken wie der Hockenheimring nicht berücksichtigt und stattdessen vereinzelte Rennen, Spielberg, Silverstone, eventuell Shanghai, doppelt ausgetragen? Davon könnten manche Teams profitieren, wenn bevorzugte Strecken öfter gefahren werden. Den Teil haben wir auch in einer weiteren Frage in einem kommenden Q&A nochmal dabei, ob es da vielleicht Vor- und Nachteile für einige Teams geben wird. Aber jetzt wollen wir einfach mal schauen, was sagen wir zum Rennkalender. Los geht's zweimal in Österreich, Ungarn, zweimal Silverstone, Barcelona, Spa und Monza. So viel steht aktuell fest.
Ja, das Problem ist, wir dürfen in diesem Jahr, glaube ich, nicht wählerisch sein. Also wir müssen halt froh sein, wenn wir irgendwo fahren können. Ja. Und unter dieser Prämisse finde ich die bislang benannten Rennen eigentlich ziemlich cool. Also ich bin generell ein Fan von Europa-Rennen. Und Österreich, Ungarn sind schon mal richtig coole Strecken. Gut, in Ungarn ist natürlich das Racing jetzt meistens nicht so toll.
Aber letztes Jahr war ein super spannendes Rennen mit der Strategie.
Ja, Max gegen Lewis letzten Runden. Also es war richtig cool. Also die Strecken habe ich überhaupt kein Problem. Silverstone sowieso nicht. Dann Barcelona. Wenn man fahren kann, mein Gott, nimmt man alles. Und dann Monza, Spa, also besser geht's ja nicht. Und dann war die Frage nach Hockenheim. Hockenheim ist aber noch nicht ganz raus, denn wir wissen noch nicht, was danach passiert. Die Formel 1 hat nur erstmal diese 8 Rennen als safe bekannt gegeben. Und danach wäre ja eigentlich die Asien-Tournee gekommen, wo man jetzt weiß, das wird jetzt erstmal nicht passieren. Baku ist auch inzwischen komplett abgesagt. Japan ist komplett abgesagt. Singapur ist komplett abgesagt. Baku lassen wir jetzt mal außen vor, aber Japan und Singapur, das wäre nach dieser Europa-Tournee erst alles gekommen. Und da ist natürlich jetzt Platz für noch mehr Europa, höchstwahrscheinlich. Mugello ist in der Verlosung, sieht relativ wahrscheinlich aus. Vielleicht Imola, ja, mal schauen. Portugal haben wir noch.
Portugal wurde öfter genannt, ja.
Und Hockenheim ist da logischerweise auch dabei dann. Also ganz verabschieden von Hockenheim müssen wir uns wahrscheinlich noch nicht. Und ja, Doubleheader China ist natürlich auch für die Formel 1 eine Notlösung. Nur wenn Vietnam dann nicht stattfinden sollte, sagt die Formel 1, okay, wenn wir nach Asien gehen, dann für ein Rennen rentiert sich nicht unbedingt, dann fahren wir halt zwei Rennen in China. Das China-Rennen, ich bin kein großer Fan davon, die Reise ist nicht die tollste, aber ich muss fairerweise sagen, die Strecke finde ich cool und gibt meistens auch ganz gute Rennen.
Also. Ja, also da gibt es schlimmere Strecken. Haben wir zum Beispiel in Barcelona schon langweiligere Rennen gesehen als in China. Nur es sieht vielleicht nicht so super toll aus, weder im Fernsehen noch auf Fotos, noch das Fahrerlager mit der Betonwüste, wobei dann dahinter, hinter der Betonwüste dann diese schwimmenden Gebilde, die sind ja dann ganz nett.
Und die Betonwüste, ganz kurzer Side-Fact, hat auch eine Begründung, wieso das so aussieht. Denn die Strecke ist ausgelegt auch für nationale Rennen, wenn die ganzen Teams mit Trucks ankommen. Und die Formel 1 kommt ja bei Überseerennen nicht mit Trucks an, sondern die bezieht einfach nur die Hospitalities. Die Hospitalities sind hinter dieser Betonwüste, aber auf dieser Betonwüste können dann die Trucks für nationale Veranstaltungen parken. Also nur mal ganz kurz als Exkurs.
Nochmal ein kleiner Ausblick, wie werden Strecken geplant und warum werden sie so gebaut. So, was halte ich vom Rennkalender? Du hast schon gesagt, wir können froh sein, dass wir überhaupt etwas fahren und dass es jetzt losgeht. Das heißt, da dürfen wir nicht wählerisch sein und sagen, oh, ich hätte aber lieber die und die und die Strecke, wenn man halt da nicht hinreisen kann. Es gibt viele tolle Strecken. Ja, Sao Paulo ist auch eine tolle Geschichte. Austin war auch immer toll die letzten Jahre. Mexiko von der Stimmung her. Aber wenn wir da nicht fahren können, fahren wir doch lieber dort, wo wir fahren können. Im Zweifel auch doppelt. Weil das haben wir noch nie gehabt. Mal schauen, wie das ist. Vielleicht sagen wir dann nach zweimal Österreich oder spätestens nach zweimal Silverstone, das ist Mist, zweimal die gleiche Strecke. Gleicher Streckenverlauf innerhalb einer Woche. Vielleicht sagen wir auch, ey, das ist super. Und, um zu bedenken, in der DTM wird zwar nicht hintereinander, aber wurde Hockenheim und auch Nürburgring in der Vergangenheit auch schon zweimal auf der gleichen Strecke, wenigstens am Anfang und am Ende gefahren.
Gut, da hat man auch mal Experimente gemacht mit unterschiedlichen Streckenführungen in Hockenheim.
Ja, da konnte man dann 25% mehr Action sehen, weil sie die kürzere Strecke gefahren sind, angeblich. Episch. Laut Marketing zumindest.
Ich will jetzt kein Fass aufmachen, Stefan, aber ich weiß ja, ihr seid alle keine Freunde, also vor allem du nicht, von irgendwie Qualifikationsrennen und so weiter, aber ich finde, wenn man zwei Rennwochenenden auf der genau gleichen Rennstrecke die Woche direkt danach hat, finde ich, hätte man sowas mal ausprobieren können. Weil eben genau, wenn du sagst, oh, du hast dann ein Kräfteverhältnis, das wird sich über die Woche nicht groß ändern, das wird in der Regel 1:1 nochmal das Gleiche sein, dann finde ich, hätte man vielleicht irgendwas ausprobieren können.
Eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema findet ihr in unserem Livestream von letzter oder vorletzter Woche, würde ich sagen. Einfach mal da reinschauen, da ging es, das Thema von dem Livestream war auch schon gleich Reverse Grid, das heißt, findet ihr ganz einfach und da diskutieren wir, glaube ich, eine Stunde lang darüber, ziemlich heiß, auch mit Markus und Robert waren, glaube ich, mit dabei.
Ich war nicht dabei, deswegen muss ich das jetzt hier kurz loswerden.
Du warst nicht dabei?
Nee, ich war nicht dabei.
Deswegen. Skandalös. Dann haben wir das reingedrückt, sodass du es nicht sagen konntest.
Ich bin insgesamt kein großer Fan von Reverse Grid, will ich mal klarstellen. Aber ich finde, in dieser Konstellation hätte es durchaus mal Sinn gemacht, sowas einfach mal auszuprobieren. Und vielleicht hätte man dann gesagt, richtig geil. Oder wenn man gesagt hätte, ist Mist, das könnte ich nicht vom Formel 1, dann hätte man es halt einfach wieder sein lassen. Aber es wäre mal eine Möglichkeit gewesen, es auszuprobieren.
Gut, dann hast du das jetzt gesagt. Wir hatten gesagt, einfach mal mitten in der Saison was ausprobieren war nicht unsere Sache. So war die Argumentation, zumindest von Markus und von mir.
Ich zitiere ganz kurz an der Stelle noch Günther Steiner, weil wir gerade im Videocall mit ihm waren. Und er hat gesagt, dass Herausforderungen immer eine Chance sind. Und die Formel 1 nutzt diese Chancen aktuell nicht mit solchen Sachen. Also könnt ihr mal...
Heißes Thema, sagt uns in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Dann können wir vielleicht beim nächsten Livestream, den ihr immer freitags aktuell noch findet, und während der Saison dann vielleicht ein bisschen früher, dann schaut mal, was wir uns ausgedacht haben, dann können wir darüber diskutieren.
Aber ich schweife schon wieder ab.
Genau. Rennkalender, kurze Antwort. Wir sind froh, dass wir überhaupt fahren und dass wir in Europa fahren, denn sonst sagen wir immer, es gibt zu wenig Europarennen. Jetzt sprechen wir sogar von Hockenheim und Portugal, wo entweder schon lange kein Rennen war oder einfach kein Geld da ist, um aktuell eins abzuhalten. Also besser geht's eigentlich gar nicht, können wir uns nicht beschweren. Nächste Frage, Nummer 3 für heute von Valentin Hoffmann. Denkt ihr, dass durch die ganzen Einschränkungen das Renngeschehen stark beeinflusst wird? Dazu auch nochmal, wenn ihr dieses Video zu Ende geschaut habt oder kurz Pause einlegen wollt. Es gibt ungefähr ein 10 Minuten Video, bei dem wir erklären, welche Änderungen und Einschränkungen es ab Spielberg in diesem Jahr geben wird. Da könnt ihr dann alles sehen von Maskenpflicht. Also wir haben eben auch schon mal gescherzt. Wir haben ja eh schon immer eine Maske da, das heißt, wir brauchen eigentlich keine anderen Masken mehr. Wir haben ja Fernando und da war die Formel 1 der Zeit auch schon voraus, damals bei seinem Abschied. Und Maskenpflicht, Abstand einhalten etc., all das erklären wir in diesem Video. Und glauben wir, dass das Einfluss auf das Renngeschehen haben wird?
Vielleicht im Entferntesten. Also wir haben mit Günther Steiner auch darüber gesprochen, welche ich schon angesprochen habe. Auch mit Andy Green haben wir einen Videocall gehabt und haben so ein bisschen... mal sind es durchgegangen, weil die haben ja alle ihre Tests absolviert. Also nicht alle, Haas zum Beispiel hat tatsächlich darauf verzichtet, aber die meisten Teams haben irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen Corona-Tests, weil das wäre falsch, ich sage mal Corona-Übungstests, hört sich ein bisschen sperrig an, aber ich glaube...
Ablaufübung hat es Mercedes genannt.
Eine Corona-Ablaufübung, okay, ist okay, akzeptiert hiermit. Und da haben die tatsächlich schon herausgefunden, dass sich ein bisschen was ändert. Jetzt sagt ihr ja, aber das ist ja hinter den Kulissen. Ja, aber hinter den Kulissen könnte sich dann auch aufs Renngeschehen auswirken, denn man hat festgestellt, es dauert viel länger, die Autos zu reparieren. Wenn du zum Beispiel einen Motorwechsel oder sowas hast, kann, sie wissen es noch nicht genau, aber vielleicht sogar doppelt so lang dauern. Das heißt, wenn du einen großen Unfall hast und viele Innereien des Autos auswechseln musst und so, wird das länger dauern. Heißt, es könnte natürlich jetzt schon sein, dass der ein oder andere mal ein bisschen weniger Risiko eingeht, weil er sich denkt, okay, ich will jetzt die Session nicht verpassen. Jetzt könnt ihr sagen, okay, dann ist es Training, aber dann geht er halt vielleicht erst im Qualifying das erste Mal so richtig hundertprozentig ans Limit oder so. Also vielleicht schwingt es ein bisschen im Hinterkopf mit. Ja. Ich würde es Günther Steiner auf jeden Fall raten, seinen Fahrern mitzugeben, weil bei die sind da, glaube ich, am gefährdetsten, was das angeht. Und ja, sonst, wenn die Visiere runtergeklappt haben in dem Auto sitzen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf der Strecke...
Und diese Regeln betreffen ja auch wirklich mehr den Umgang miteinander, wie viele Personen reingelassen werden, müssen sie Abstand halten, wen dürfen sie andere von anderen Teams treffen und solche Geschichten. Das heißt, wenn der Fahrer im Cockpit sitzt und auf der Strecke draußen ist, habe ich auch in einem Kommentar in unserem Heft geschrieben, da gelten zum Glück keine Abstandsregelungen. Das heißt, kein Mindestabstand, da können sie kämpfen und fighten. Und ich glaube, aufs Renngeschehen, wie es hier in der Frage drin steht, Einschränkungen auf das Renngeschehen, wird es, glaube ich, nicht geben. Aber drumherum, und wie du sagst, in den Trainings oder Qualifyings, wenn man Angst hat, oh, ich zerstöre mir das Auto und es dauert alles viel länger und vielleicht kann ich da nicht fahren, das könnte durchaus am Anfang vielleicht eine Rolle spielen, wenn sie sich alle daran gewöhnt haben.
Eine Sache ist mir noch eingefallen, tatsächlich überlegt man auch, die Strecken ein bisschen anzupassen. Stichwort Spielberg, wir kennen alle die Killer-Curbs. Stefan und ich haben mal einen schönen Exkurs dahin gemacht, haben uns alle Curb-Sorten mal genauer angeschaut. Und es kann sein, dass man da ein bisschen zurückrüstet, damit die Autos nicht so viel kaputt gehen. Wobei ich das völliger Quatsch finde, weil wenn eine Mauer da wäre, würden sie auch nicht sagen, die Mauer müssen wir versetzen, damit da keiner dagegen fährt.
Genau, und vor allen Dingen, dann haben wir wieder das Geschrei mit, was, unserem Lieblingsthema?
Lieblingsthema? Track Limits.
Genau. Und das wollen wir, diese Diskussion, ich meine, die haben wir auch mit diesen Wurst-Curbs, aber dann noch mehr.
Also ja, aber es könnte sein, dass tatsächlich Änderungen deswegen an den Strecken vorgenommen werden, damit die Autos, wenn man so viele Rennen in so kurzer Zeit dann auch hat, dass die ein bisschen geschont werden und nicht so kaputt gehen.
Gut, und dann haben wir Frage Nummer 4 von Mr. Julian. Wie gut kann George Russell werden, nachdem er F1 Virtual Race Champion geworden ist? Das ist ein Thema, das du auch gerne immer wieder ansprichst, mit deiner Lieblingsthese, die ich dir jetzt nicht wegnehmen will, also sag es gleich.
Die besten Fahrer in der Realität sind komischerweise auch in der virtuellen Welt irgendwie die besten Fahrer, weil es war ja doch auch ein bisschen, ich sag mal, Kraul und Rüben dabei bei diesen Virtual Grand Prix mit irgendwelchen Promis oder was auch immer. Aber es hat sich einfach herauskristallisiert, dass die richtig guten Profis auch da die besten sind. Mit Russell, mit Albon, mit Leclerc. Immer wenn die ernst gemacht haben, waren sie halt auch vorne. Und Latifi ist nicht so schlecht wie sein Ruf, aber der war halt dann nicht so weit vorne. Und ja, aber die virtuelle Welt macht ihn trotzdem nicht zum Weltmeister in der realen Welt.
Also wenn man ihn jetzt in einen Mercedes setzt, natürlich kann er dann gute Ergebnisse einfahren, weil es einfach das beste Auto ist oder in den letzten Jahren gewesen ist, wenn er da drin gesessen hätte. Natürlich hätte er dann vielleicht auch Dritter oder Zweiter in der WM werden können hinter Hamilton oder ihn vielleicht schlagen können. Aber das glaube ich eher nicht. Deswegen, ja, natürlich ist er ein guter Fahrer, aber es ist schon wirklich was ganz anderes, wenn die in ihrem Simulator drin sitzen, als wenn sie in dem richtigen Auto drin sitzen. Und ich denke, es zeigt, dass er weiß, was er, wenn er an so einem Lenkrad dreht, was er macht. Aber das Ganze war natürlich schon auch ein bisschen Spaß viel mit dabei. Das haben wir ja auch alle gesehen, dass es eben auch diese Diskussion gab, ist das jetzt eher ein Arcade-mäßig oder ist das eine richtige Rennsimulation? Und da das Formel-1-Spiel ja doch eher in die erstere Richtung tendiert, ist jetzt der Vergleich, glaube ich, noch mehr, dass er hinkt.
Ja, ich glaube, was sich wirklich gezeigt hat, ist, wenn ich jetzt gesagt habe, die im echten Auto auch gut sind, sind da auch gut. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Talent, ich glaube, das ist eher die mentale Einstellung, ja, dass sich die da so krass reinfuchsen und das macht die auch zu solchen Bestien dann auf der Strecke, dass, vor allem bei Russell weiß man es ja, dass der wir haben ihn Lord genannt, eine Mischung aus Lord und Nerd, dass der so krass sich da reinfuchst, dass das so ein Arbeitstier ist und diese Einstellung einfach, die hat er auf die virtuelle Welt übertragen und deswegen war der so gut und Leclerc weiß man ja auch, dass der so einer ist und ich glaube, das, was sie im echten Leben ausmacht, hat sie auch da ausgemacht. Und deswegen sage ich, der Russell ist ein absoluter Supertalent, unfassbare Arbeitseinstellung. Der wird noch ein ganz, ganz großer. Ich hoffe, dass ihn Mercedes nicht verbrennt und dass er irgendwann seine Chance bekommt. Weiß man ja nie so ganz genau bei Mercedes. Aber ich glaube, letztes Jahr, ihr dürft nicht aufs WM-Klassement schauen, als er hinter Robert Kubica gelandet ist. Und das ist komplett unfair. Ja. Schaut lieber auf Qualifying-Duell mit 21-0. Das ist dann, glaube ich, eher die Realität bei George Russell.
Genau, also dass er ein guter ist, haben wir eh von Anfang an gesagt oder vermutet. Wir hatten auch nie gesagt, dass er überschätzt gewesen wäre in unserer legendären Magazingeschichte und im passenden Video dazu. Das heißt, bei ihm haben wir schon immer gesagt, ja, da kann mal was werden. Ob er es dann wird und kann, hängt einerseits davon ab, bekommt er die Chance im richtigen Auto und andererseits nutzt er die dann auch. Das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, dass er der Virtual Race Champion geworden ist, wird dabei jetzt keine große Rolle spielen. So ein bisschen wie wir immer gerne sagen, Daniel Juncker, der damals Stars and Cars gewonnen hat in der Mercedes-Benz Arena, ist deswegen jetzt auch nicht Formel-1-Weltmeister.
Nein, war jetzt kein Riesen-Push für seine Karriere, wenn man ehrlich ist.
Und so ähnlich kann man das, glaube ich, auch hier einordnen. Gut, was sagen wir zum Ende des Videos immer? Wir wollen, dass ihr noch mehr Videos anschaut und da haben wir unseren legendären YouTube-Triathlon.
Als erstes müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren, nicht nur unser Magazin abonnieren, sondern den Kanal. Dann, ganz wichtig, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, die Glocke hier aktivieren und wenn euch das Video gefallen hat, Stefan,
Kommentar unten drunter setzen und uns sagen, was wir verbessern sollen, was ihr für Fragen habt, #AskMSM und ob ihr vielleicht schon unsere neue Kanalmitgliedschaft habt, denn die könnt ihr jetzt auch Mitglied werden, ist hier unter dem Video verlinkt. Damit könnt ihr uns unterstützen, damit wir noch mehr Artikel und noch mehr Videos für euch produzieren können. Und was gibt es eigentlich Schöneres für uns und für euch hoffentlich. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben noch mehr Q&As, noch mehr Teile mit euren Fragen zum Saisonstart. Ciao.